guckt euch an, was der Mietenspiegel in der Stadt hergibt, in der ihr euer Objekt habt, wenn es denn einen qualifizierten Mietspiegel für den Ort gibt. Das ist halt wirklich entscheidend, weil dort steht in der Regel auch drinne, was die Möglichkeiten sind. Also, ne, wir haben ja denn nun mal die Mietpreisbremse, 20%, beziehungsweise da, wo Wohnraumknappheit herrscht, 15% in Hannover, ich meine München ziemlich sicher auch, ne, dass es bei
Ja,
euch
also
auch so
heißt
ist.
15 respektive 20% Mieterhöhung innerhalb eines 3-Jahres-Zyklus
Ganz
bis
genau.
maximal zur ortsüblichen Vergleichsmiete, die durch den Mietspiegel gegeben ist. So.
Perfekt zusammengefasst, absolut. Na, wirklich, so ist es richtig. Das ist möglich. Und deswegen, man muss dann in so einer Mieterhöhungserklärung tatsächlich schon die Ausstattungsmerkmale mit aufzählen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Happy, Healthy and Wealthy Podcasts. Heute mal wieder eine Interviewfolge mit einem Experten, mit Sven. Sven ist heute bei mir zu Gast. Sven ist Anwalt. Sven hat sich auf Mietrecht spezialisiert und investiert selber in Immobilien und wird uns heute ein bisschen helfen im Dschungel der Paragraphen, was es denn alles bei der Vermietung zu berücksichtigen gilt. Hallo Sven, schön, dass du da bist.
Hallo Maike, vielen lieben Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Erzähl doch mal gerade, wie bist du überhaupt zum Mietrecht gekommen? Ist das der Traum eines Anwalts, sich mit Mietern und Vermietern und Miteigentümern auseinanderzusetzen? Wie ist da deine Story?
Ja, also ich bin selbst auch Kapitalanleger tatsächlich und von daher hat es mich immer schon interessiert, auch besonders interessiert. Ich würde aber nicht sagen, dass es der Traum eines jeden Anwaltes ist. Soweit würde ich tatsächlich sicherlich nicht gehen. Aber ja, ich, wie gesagt, aus eigenen Interessen und weil ich einfach das, was ich dann gerne mag, da mag ich mich gerne drin, gut drin auskennen. Und von daher habe ich das natürlich dann auch über die Jahre vertieft und hat für mich natürlich auch als eigener Kapitalanleger absolute Vorteile.
Wollte ich gerade sagen, das kannst du natürlich wunderbar dann miteinander kombinieren. Wo lebst du, wo investierst du in Immobilien?
Genau, ich lebe in Hannover, bin hier geboren und aufgewachsen, habe ja dann auch tatsächlich studiert. So viel hat mich bisher noch nicht rausgebracht aus der Stadt Hannover. Ich habe hier Immobilien, aber auch in Magdeburg zum Beispiel. Aber ich würde schon sagen, dass ich hier eher auf den ja, vermeintlich nördlichen Raum mich eher konzentriere, damit es halt nicht ganz so weit weg ist dann.
Ja, mit der Fahrerei, ne?
Ganz genau, ja.
Und hast eine eigene Kanzlei und betreust eben entsprechend Mieter, Vermieter,
Ja,
Miteigentümer, ja.
genau, also genau, das ganze Portfolio auf beiden Seiten tatsächlich, ganz genau. Also im letzten Jahr tatsächlich mehr Mieter als Vermieter, davor war es andersrum, aber das wechselt, ja. Insgesamt hält sich die Waage sicherlich.
Hauptsache, die Kundschaft zahlt.
Ja, genau, das
Genau.
stimmt, ja, richtig.
Okay, ich würde ganz gerne in dieser Podcast-Folge, wenn wir mal so ein bisschen den Zyklus eines Immobilieninvestors vielleicht durchdenken, dass wir uns das mal so als roten Faden vornehmen, dass wir vielleicht erstmal besprechen, was gilt es denn aus rechtlicher Perspektive zu prüfen, wenn wir eine Immobilie ankaufen? Und dann können wir mal über die Themen sprechen, die so im laufenden Mietverhältnis passieren können. Stichwort Mietausfall und Kündigung, also das große Schreckensgespenst mit der Räumungsklage und vielleicht auch so am Ende eines Mietverhältnisses. Was sind so typische Streitpunkte und worauf kann ich im Prinzip achten? Aber wenn wir mal bei der Ankaufsprüfung anfangen, welche rechtlichen Punkte oder Dokumente sollte ich denn auf jeden Fall mir anschauen, wenn ich eine Immobilie kaufe?
Ja, tatsächlich als erstes würde ich mir einen Grundbuchauszug geben lassen. Den stellt einen in der Regel der Makler, der mit der Sache betraut ist, zur Verfügung. Oder wenn es den halt vielleicht nicht gibt, dann der Eigentümer auf jeden Fall. Das ist erstmal eins der ersten wichtigen Dokumente, die man da bekommt. Und dann würde ich da natürlich gucken, was steht da alles drin? Ist das richtige Grundstück bezeichnet? Ist der Verkäufer auch tatsächlich der Verkäufer? Ich habe es nämlich auch schon erlebt, dass man ziemlich weit in einem Verkaufsprozess fortgeschritten ist und dann stellte sich irgendwann raus, das ist ja gar nicht der berechtigte Eigentümer. Und
Ach.
dann musste man das noch gucken, wie man das wieder heilt und behebt. Es ging dann, es war doch unkompliziert möglich, aber faktisch wollte das jemand verkaufen, der gar nicht im Grundbuch als Eigentümer stand, ja.
War das irgendwie in Folge eines Erbes oder einer Schenkung oder dass das irgendwie noch nicht vorangeschritten war oder?
Ja, in dem Fall war es die Familie, also das war innerhalb der Familie. Da war auch die Überlegung, das Objekt zu übertragen, an die
Mhm.
Kinder zu übertragen. Faktisch ist das aber nie passiert.
Aha, und die Kinder waren der Meinung,
Ja, genau.
okay.
Es wäre schon ihres und sie könnten jetzt den Gewinn nach 10 Jahren steuerfrei realisieren und dann
Okay.
ist festgestellt, nee, das habt ihr tatsächlich so einfach gar nicht gemacht damals.
Surprise,
Ja,
surprise.
genau. Ja, genau.
Okay. Was finde ich noch im Grundbuch? Also den Eigentümer, was finde ich dann noch heraus?
Genau, also das Grundstück, wo es belegen ist, dann den Eigentümer, wie du es gerade gesagt hast. Dann haben wir noch die Belastungen, die eventuell sind. In der Abteilung 2 sind irgendwelche öffentlichen Lasten, also Wegerechte,
Mhm.
Leitungsrechte, also dürfen irgendwelche Leitungen übers Grundstück laufen. Und in Abteilung 3 natürlich entsprechende Verbindlichkeiten. Da ist natürlich auch wichtig darauf zu achten, im Notarvertrag dann, dass diese Verbindlichkeiten gelöscht werden, beziehungsweise nicht mitgekauft werden natürlich. Und man braucht diese Stelle natürlich auch, um seine eigenen Verbindlichkeiten da eintragen zu lassen, beziehungsweise die der Bank, weil ich gehe jetzt mal davon aus, es wird finanziert. Ja, dann trägt die Bank sich da natürlich entsprechend ein. Ja, genau.
Und würdest du sagen, gibt es irgendwelche wirklich krassen No-Gos, also irgendetwas, was ich im Grundbuch lesen kann, wo ich dann sagen sollte als Käufer oder Käuferin so, oh nee, da lasse ich lieber die Finger von?
Ja, also ich habe schon gehört, dass viele Leute ja vom Erbbaurecht eher die Finger lassen. Das würde ich persönlich so konkret nicht sagen und sehen und auch für mich nicht so handhaben. Aber ich kann schon nachvollziehen, dass das Erbbaurecht, das bedeutet natürlich, das Grundstück gehört wem anders, man erwirbt nur das Objekt und das Erbbaurecht läuft in der Regel 99 Jahre und da muss man gucken. Es ist eigentlich immer geregelt, was danach passiert, aber da muss man sich natürlich auch angucken, was ist dann geregelt. Ich meine, wenn das noch 40 Jahre läuft, dann kann es mir als Kapitalerleger meiner Meinung nach auch ein bisschen gleich sein, einfach weil 40 Jahre die Wahrscheinlichkeit, ja, also wenn alles gut läuft, erlebe ich das, aber 40 Jahre ist halt echt eine lange Zeit
Das
und
stimmt.
dann kann das auch bleiben. Aber wenn es nur noch ein paar wenige Jahre sind, muss man natürlich gucken, was bedeutet das, wenn das jetzt ausläuft und was es bedeutet ist, im Zweifel, man zahlt in den folgenden Jahren dann mehr Erbpacht an den
Ja.
Eigentümer. Genau. Aber
Ja.
ansonsten, ja, wisst ihr jetzt ad hoc nichts.
Also können ja so Sachen wie Wohnrechte oder Nießbrauch oder so kann auch eingetragen sein. Das ist dann natürlich das nicht so interessant, ne? Wenn man das dann
Genau.
selber nicht drüber verfügen kann, sozusagen.
Also klar, wenn man jetzt ein Mehrfamilienhaus kauft, dann kann das mal für eine Einheit sein. Da muss man sich das ausrechnen, ob sich das dann trotzdem rechnet, wenn das jetzt eine 6 oder 8 Einheiten Mehrfamilienhaus ist und für eine besteht ein Wohnrecht oder ein Nießbaurecht. Dann muss man sich das anders mal durchrechnen. Wenn man jetzt nur eine einzelne Wohnung kauft und da ist dann natürlich ein Nießbrauchrecht drin, dann hast du recht. Es ist nahezu ein No-Go, weil alle Rechte
Ja.
liegen bei dem das Nießbrauchrecht zusteht. Und dann kann man es nicht kaufen. In der Regel, wenn sowas aber ist, bezieht man diese Person mit in den Vertrag ein und regelt dann auch, dass die da ausscheidet entsprechend.
Okay.
Ja.
Was ich immer noch mache, wenn ich mit meinen Kunden zusammenarbeite, wir sind immer detektivisch auf der Suche nach Stellplätzen oder Kellerräumen. Da gibt es ja auch so die ein oder andere Geschichte. Ich glaube, da hast du persönlich auch was erlebt, ne?
Ja, genau, da hatten wir tatsächlich auch schon mal, wir beide uns so ausgetauscht, ist aber dann die Teilungserklärung natürlich, ne? Also das
Okay.
nächste wichtige Dokument würde ich auch auf jeden Fall, und ich weiß auch, das sind viele Seiten, das können 14, 17, 32 Seiten sein, das ist nicht ungewöhnlich. Ich würde mir aber tatsächlich die Mühe machen und die Teilungserklärung lesen. Also, und auch alle Seiten lesen und nicht überfliegen grob nur, weil erstmal kann man daraus identifizieren, welches Objekt, welche Einheit kaufe ich. Und genau wie du sagst, was gehört zu der Einheit? Gehört ein Keller dazu? Gehört ein Dachbodenabteil dazu? Gehört vielleicht ein Stellplatz oder eine Garage mit dazu? Und genau darüber hatten wir uns auch schon mal ausgetauscht. Ich habe ein Objekt gekauft und weder Makler noch Verkäuferin war bekannt, dass da ein Stellplatz mit dazu gehört. Also in der Teilungserklärung stand es drinne. Für mich war es klar und deutlich. Ich habe dann gedacht, einen kurzen Moment, verlese ich mich hier? Kann das wirklich
Ja.
sein? Weil das ja weder im Exposé stand, noch jemals erwähnt worden ist in irgendeiner Konversation. Und Habe dann aber noch genauer geschaut in die Teilungserklärung und es war eindeutig, dass es zu der Wohnung zugeordnet war, die ich beabsichtigt hatte zu kaufen. Und ich habe mich dann natürlich zurückgehalten,
Ja,
vorsichtig, und
klar.
habe nicht so viel davon erzählt, weil der Kaufpreis war ausgehandelt. Und ich war natürlich sehr zufrieden, da eventuell, was weiß ich, 50 € im Monat extra an Stellplatzmiete einnehmen zu können. Einen Tag vorm Notartermin haben es. Ich weiß nicht, ob es die Verkäuferin oder die Maklerin war, aber einer von beiden hat es entdeckt und hat dann noch versucht nachzuhandeln. Und da habe ich aber gesagt, nee, ich hab mir das durchgerechnet. Das passt so und so kriege ich es finanziert und gut auf die Beine gestellt. Und ich hätte ja eigentlich ganz gern, dass wir das so lassen. Und dann habe ich das Objekt auch inklusive Stellplatz so gekauft und konnte den Stellplatz extra vermieten. War für die Rendite natürlich sehr nett.
Kleiner Booster. Wo vielleicht war es auch dem
Absolut.
Notar aufgefallen oder es stand dann nochmal explizit so im Kaufvertrag und dann hat jemand den Vertrag gelesen und gedacht, ah.
Ja, genau. Also
Ja.
was das war, weiß ich natürlich nicht. Aber genau, deswegen, von daher die Teilungserklärung wirklich wichtig. Und auch wenn es viele Seiten sind. Und in dem Fall waren es nämlich auch irgendwas 32, 34 Seiten oder so. Und ich habe mir aber einfach die Mühe gemacht, das zu lesen. Ich meine, uns alle interessiert ja auch, was wir kaufen. Und es kostet ja
Richtig.
auch, es kostet, es sind ja, wir gehen ja nicht irgendwie in den Supermarkt und kaufen für ein paar wenige Euro was, sondern es kostet ein paar. Viel mehr Zehntausende Euro, irgendwas 100.000 € plus. Und dann wollen wir natürlich auch wissen, was wir kaufen.
Absolut.
Deswegen einmal lesen, dann weiß man es und dann ist man absolut im
Ja.
Vorteil.
Und also Teilungserklärung auch aus eigener Erfahrung. Ich habe jetzt irgendwie mit über 100 Mentees schon Wohnungen durchgeprüft. Das ist in der Regel das Dokument, was am schlechtesten eingescannt ist. Gerade bei älteren Bestandsimmobilien aus den 40er, 50er, 60er Jahren. Ja, das ist manchmal ein bisschen mühsam, aber gut, dass du es nochmal sagst. Auch vielleicht zu schauen, was ist Sondereigentum, was ist Gemeinschaftseigentum. Das ist ja auch Fenster, ist ja häufig so ein Streitthema, ne? Wer muss es jetzt instand halten?
Ja, Balkone auch zum Beispiel, aber es sind gute Beispiele. Und du hast recht, auch ich erlebe es so, es ist immer das schlechteste Dokument von der Qualität her, was man kriegt.
Ja.
Im Original sieht man es sowieso nicht mehr, es sind immer irgendwelche Kopien und mehrfache Kopien und von daher wird die
Ja.
Qualität immer schlechter. Aber ja, auch das ist absolut wichtig, ne? Gehören Balkone dazu oder nicht? Und falls ja, wer ist für zuständig, Instandhaltung und so weiter? Ja.
Okay, also Grundbuchauszug, Teilungserklärung. Noch was vor rechtlichem
Ja,
Hintergrund?
also den Mietvertrag kann man sich natürlich, den würde ich mir auf jeden Fall auch angucken. Im Endeffekt kann man ja aber nicht viel mit dem Mietvertrag insoweit machen. Also man kann ihn nicht weiter beeinflussen, denn er ist da, er bietet sich einem so, wie er da liegt, muss man ihn akzeptieren, denn Kauf bricht nun mal Miete nicht. Das ist bei uns im Recht so verankert. Das bedeutet, ich kaufe quasi den Mieter mit ein. Natürlich auch, wenn er mir dann nicht gehört, aber der Mietvertrag entsprechend. Und genau, von daher prüfen ja. Es kann ja sein, dass es eine Mindestlaufzeit gibt. 1 Jahr, 2 Jahre bis 4 Jahre ist möglich, die da geregelt sind. Und sollte man es nicht als Kapitalanlage haben wollen, sondern als Objekt zum Selbstbewohnen und man möchte dann kündigen, muss man natürlich gucken, gibt es irgendwelche Kündigungsausschlussgründe, die vereinbart worden sind mit dem Mieter. Ja. Und daher dann auch nochmal den Mietvertrag checken. Aber auch der Mietvertrag bietet sich erstmal einem so, wie er da liegt. Klar kann man in der Folge nochmal auf den Mieter zugehen und sagen, pass mal auf, ich würde hier gern was geändert haben. Muss der Mieter aber nicht zwingend akzeptieren, ne? Weil es wird ja dann wahrscheinlich nicht mehr zu seinem Vorteil sein.
Ja, also da hatte ich tatsächlich mal in einem Ankaufsfall, wo wir was geprüft haben, also es war ein handschriftlich formulierter Mietvertrag, es war eine DIN A4-Seite, da stand nicht viel drauf, außer ich glaube eine Adresse, eine Kaltmiete, ich glaube es war nicht mal Nebenkosten vereinbart, das ja, hat eigentlich den Titel Vertrag gar nicht verdient, das Dokument, ne? Aber
Verstehe ich, ist aber dann natürlich problematisch, genau wie du es gerade sagst, wenn keine Betriebskosten vereinbart sind, beziehungsweise das Umlegen der Betriebskosten auf den Mieter, dann trage ich das selber als Vermieter. Es ist vertraglich nicht. Das Gesetz bietet die Möglichkeit, es auf den Mieter umzulegen, aber dann muss man es regeln. Regelt man es nicht, dann verbleibt es beim Vermieter, beim Eigentümer. Und dann. Also ich bin auch ein Freund der Einfachheit, aber ein Mietvertrag mit einer Seite würde ich schon kritisch sehen.
Ja.
Also zwei Seiten sollten es dann doch hoffentlich sein.
Ja.
Genau.
Okay, also mal dann gedanklich, wenn wir über die Ankaufsprüfung hinweg sind. Jetzt haben wir die Wohnung gekauft, Mietvertrag haben wir gerade schon angeschnitten. Was wäre denn deine Empfehlung, wenn ich jetzt eine leerstehende Wohnung kaufe und neu vermiete oder mal einen Mieterwechsel habe bezüglich des Mietvertrags?
Auf jeden Fall einen eigenen sicheren Mietvertrag dann verwenden. Ich würde da tatsächlich empfehlen, Haus und Grund bietet, meine ich, Vorlagen an. Die kosten auch nicht allzu viel, im niedrigen Eurobereich, irgendwas 10, 12 Euro oder
Um
so,
die
meine
10
ich.
Euro, ja.
Ja, genau. Das meine ich auch. Das würde ich immer empfehlen. Die halten das auf dem neuesten Stand. Also auch Rechtsprechung passen diese Vorlagen entsprechend an. Ich würde immer, immer, immer diese paar wenige Euro, die man selbstverständlich auch steuerlich dann geltend machen kann,
Klar.
würde ich investieren, denn es ist gut investiertes Geld und dann den neuesten Mietvertrag mit neuester Rechtsprechung berücksichtigt und so weiter und so fort, würde ich verwenden, ja.
Mache ich auch. Ich bin sogar Mitglied bei Haus und Grund in Essen, wo
Ja,
ich ja
sehr
meine
gut.
Wohnungen habe. Und die helfen im Zweifel auch beim Ausfüllen vom Mietvertrag. Das ist ein super Service. Also wenn man Mitglied ist und das kostet nur ein paar Euro im Jahr. Ich glaube, 100 € zahle ich da im Jahr. Ist richtig
Also
gut. Ja.
alles richtig gemacht und könnte ich auch nur so empfehlen, ja.
Ja. Okay, worauf kommt es an im Mietvertrag? Also klar, Kaltmiete, Betriebskosten, dass man die umlegen darf, das hast du gerade schon gesagt.
Genau, ich würde noch gucken, Untermiete ist immer so ein Punkt, ne? Möchte man das, möchte man es nicht, möchte man es von vornherein freigeben, würde ich nicht empfehlen, also immer zustimmungsbedürftig. Das gilt jetzt nicht für Erweiterung der Familie mit Partner, Partnerin, wie auch immer. Das muss man anzeigen, ist aber nicht genehmigungspflichtig. Aber Untermiete würde ich immer unter dem Vorbehalt der Zustimmung machen. Ja.
Klassische Frage bei mir, also meiner Kunden, darf ich dem Mieter verbieten zu rauchen?
Nein,
Nee, ja.
das leider
Hätten
nicht.
wir gerne, ne?
Genau. Also und auch eine Pausch ich würde keine Pauschale dafür extra nehmen, also eine Abnutzungspauschale. Also ich habe schon Verträge gesehen und auch Urteile, dass das gerade so durchgeht, aber die meisten, muss ich sagen, geht es nicht durch. Die Gerichte kippen solche Klauseln, falls man jetzt irgendwie eine extra Renovierungspauschale dafür nimmt oder so. Also eine höhere Pauschale, das funktioniert in der Regel in den meisten Fällen tatsächlich nicht.
Das heißt, also dann schreibt man rein, keine Ahnung, Wohnung kostet 500 € kalt, aber weil du rauchst, kostet die für dich 550.
Ja, genau.
Aha,
Also
okay.
so, wie du es gerade gesagt hast, wäre es zum Beispiel auch unwirksam auf jeden Fall. Ja,
Bin ich auch.
also genau, nee, also das kann, also man kann das regeln, aber dann geht zum Anwalt, lasst euch beraten. Und dann kommt es auch immer wiederum auf das Gericht an, in dem das Objekt gelegen ist, weil die meisten akzeptieren das nicht, ja. Was man noch regeln kann, ist natürlich Haustiernutzung zum Beispiel. Also auch da ganz wichtig eigentlich. Ein pauschales Haustierverbot macht die Klausel unwirksam, ist nicht rechtlich möglich. Aber natürlich große Hunde oder noch größere Tiere, fällt mir jetzt nichts ein, große Würgeschlangen oder so, 2 Meter, das kann man schon ausnehmen, das ist möglich. Aber eine Kleintierregel wird immer gestattet. Also wenn eine Klausel ist, die zu pauschal ist und die einfach Haustiere verbietet, ist immer unwirksam.
Okay, also Hamster, Zwergkaninchen,
Ja, das, genau, das,
Wüstenrennmaus.
genau, also die sind immer zu gestatten und die sind nämlich nicht zu verbieten. Und deswegen, wenn man eine pauschale Abgeltung hat und sagt,
Aha.
hier, Haustierverbot, dann schließt es diese kleinen Tiere ja auch. Ich meine, das hat natürlich auch immer was mit der Wohnungsgröße zu tun, ne? Wenn du da jetzt eine 19 Quadrat ein Zimmerapartment gemietet hast und dann aber 24 Hasen da hältst, dann ist das auch nicht mehr in Ordnung. Also unabhängig davon, dass es jetzt mit Sicherheit
Ja.
nicht dem Tierschutz wohl dienen würde, aber dann kann man das auch untersagen, auf jeden Fall, ja.
Ja, okay. Was sind denn so im laufenden Mietverhältnis so die häufigsten oder typischsten Streitpunkte, die du jetzt erlebst, so aus deiner Praxis?
Auf jeden Fall die Betriebskostenabrechnung und Mieterhöhungen. Also das sind wirklich die beiden Punkte, prozentual kann ich es gar nicht sagen, aber hoher prozentualer Anteil von den Dingen, die bei mir auf dem Tisch landen, sei es vermieterseitig, sei es mieterseitig, von beiden Seiten, wie häufig ich Mieterhöhungserklärungen von Verwaltungen sehe, die einfach falsch sind, Und wo dann der Mieter entsprechend seine Rechte wahrnimmt, vielleicht auch mit Unterstützung eines Mietervereins oder Mieterbundes, und dann das zurückgewiesen wird und das auch zu Recht, weil diese Erklärungen so häufig so sehr falsch sind.
Okay, wie mache ich sie richtig?
Eine so leichte Frage, die nicht
Ich
leider, würden wir Anwälte
weiß.
sagen, es kommt darauf an, so leicht zu beantworten ist. Warum? Ich möchte es gerne einfach halten. Guckt euch an, was der Mietenspiegel in der Stadt hergibt, in der ihr euer Objekt habt, wenn es denn einen qualifizierten Mietspiegel für den Ort gibt. Das ist halt wirklich entscheidend, weil dort steht in der Regel auch drinne, was die Möglichkeiten sind. Also, ne, wir haben ja denn nun mal die Mietpreisbremse. 20% beziehungsweise da, wo Wohnraumknappheit herrscht, 15% in Hannover, ich meine München ziemlich sicher auch, ne, dass es bei
Ja,
euch
also
auch so ist.
heißt 15 respektive 20% Mieterhöhung innerhalb eines 3-Jahres-Zyklus
Ganz
bis
genau.
maximal zur ortsüblichen Vergleichsmiete, die durch den Mietspiegel gegeben ist. So.
Perfekt zusammengefasst, absolut. Na, wirklich, so ist es richtig. Das ist möglich. Und deswegen, man muss dann in so einer Mieterhöhungserklärung tatsächlich schon die Ausstattungsmerkmale mit aufzählen. Oder man nimmt Vergleichswohnungen auch möglich. Aber das eröffnet schon wieder Tür und Tor für mich als Anwalt, dagegen anzugehen. Wenn man da Vergleichswohnungen nimmt, verschiedene Möglichkeiten muss man sich dann beraten lassen. Aber einen Mietspiegel und dann Ausstattungsmerkmale der Wohnung aufzählen, ist wirklich die sicherste Variante. Und dann auch wirklich eine Preisspanne angeben, in der man liegt, in der die Wohnung liegt, mit den Ausstattungspunkten. Und dann kriegt man einen ziemlich genauen Wert für eine Miete, die nach dem Mietspiegel dann angemessen ist. Und dann muss man da natürlich gucken, wo befindet sich die aktuelle Miete? Ist sie da schon in der Nähe? Ist der Mietspiegel das Limit? Ist es nicht da in der Nähe? Hat man je nachdem 15, 20% maximal innerhalb von 3 Jahren die Möglichkeit, die Miete zu erhöhen und anzupassen nach oben, ja.
Gut, mal völlig abgesehen davon, dass häufig die Mietspiegelmieten mit den Marktmieten nicht so viel zu tun haben, ne? Also Neuvertragsmieten liegen ja nach meiner Erfahrung in der Regel immer über dem Mietspiegel. Ja.
Genau, also wenn es Neubau ist, ist der Mietspiegel in der Regel nicht anwendbar. Also ich kenne keine Stadt eigentlich in Deutschland, bei der das nicht eine Ausnahme wäre. Also Neubau ist davon ausgenommen.
Es gibt auch noch die Ausnahme, dass wenn die Vormiete schon höher gewesen ist, sozusagen. Ne? Also wenn man quasi ist irgendwie so, also man kann es ja schon austricksen, indem man sagt, okay, ich muss einmal einen Mietvertrag schließen, der höher gewesen ist, und dann kann ich in Zukunft auch über Mietspiegel vermieten, oder?
Ja, also ja, das ist grundsätzlich das eine Ausnahmeregel, wenn man denn dann zu dieser vorherigen Miete auf legalem Wege gekommen
Ach
ist.
so, okay. Aha.
Das ist natürlich der Haken an der ganzen Sache. Ansonsten brauchst du ja in der Theorie nur einen Mieter, ich sag mal vorsichtig, der es nicht merkt. Mit dem machst du das dann, ist nicht erlaubt. Und dann zieht er aus und dann sagst du, ja, jetzt setze ich aber auf die Miete auf. Das funktioniert natürlich nicht.
Ah, okay, verstehe.
Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, denn als Vermieter und man vereinbart eine Miete oberhalb dessen, was zulässig ist, man muss das alles im Zweifel, wenn der Mieter das merkt, muss man das zurückzahlen. Das bedeutet, man nimmt über 2,5 Jahre, was weiß ich, 250 € den Monat mehr Miete, dann zahlt man auch für diese 2 Jahre 250 € pro Miete wieder zurück an den Mieter, wenn er es denn fordert. Also das hat höchstrichterliche Rechtsprechung. BGH hat das längst entschieden. Die einzige Grenze ist da im Zweifel die Verjährungsregel, also 3 Jahre mit Ablauf des Kalenderjahres. Aber ansonsten, warum ich das sage, ist, es ist nicht einfach nur so ein vermeintliches Kavaliersdelikt. Ach komm, wenn es keiner
Ja,
merkt,
ja.
dann tut es keinem weh. Also wenn es keiner merkt und es ist verjährt, dann hat es einem nicht wehgetan. Aber wenn das jemand merkt, dann muss man es zurückzahlen und nicht nur das. Die aktuelle Bundesregierung plant ja auch tatsächlich, das zu verschärfen. Also es ist ja aktuell nur eine Ordnungswidrigkeit. Es gibt Pläne, da muss man mal gucken, was die Regierung daraus macht. Aber es gibt ja Pläne, auch tatsächlich das unter Strafe zu stellen.
Oh.
Das, ja genau, für uns Vermieter dann ein bisschen. Also nicht nur ein bisschen, das Ganze streichen, aber schwierig, weil der Gesetzgeber zwingt uns dann natürlich dazu, also auch richtig meiner Meinung nach, dass wir uns an geltendes Recht halten.
Mhm. Okay, also Mieterhöhung hast du gesagt, ist eine große Streitigkeit. Was sind die Streitpunkte bei einer Betriebskostenabrechnung?
Ja, einfach, also das sind in der Regel falsche Betriebskostenabrechnungen. Also entweder ist was umgelegt worden, was gar nicht im Mietvertrag vereinbart war, dass man es umlegen darf. Oder aber die Rechnungen sind nicht ganz richtig. Wo ich mich immer noch frage, wie kann es zu solchen Problemen kommen? Weil ich kenne es von allen Hausverwaltungen und auch Hausverwaltungen mit, also nicht nur eigenen, wo ich involviert bin, sondern tatsächlich auch in Fällen. Also die Hausverwaltung in der Regel am Ende eines Jahres schickt die einem die Abrechnung und dann im Zweifel machst du Copy-Paste und trickst es aus und dann in deine eigene Tabelle wie auch immer ein. Ja? Also ganz so schwer ist es nicht tatsächlich.
Also was ich immer versuche bei meinen eigenen Wohnungen und natürlich, was ich auch so meinen Kunden immer mitgebe, wenn wir eine Neuvermietung machen, dass wir die Nebenkosten eher mit einem bisschen Puffer kalkulieren, ne? Also sagen wir mal, man müsste jetzt eigentlich, weiß nicht, 150 € ist das umlagefähige Hausgeld. Dann rechnen wir da die Grundsteuer drauf, meinetwegen 20 € im Monat. Und dann nehme ich immer noch mal 5 bis 10 € im Monat drauf oder 5% meinetwegen, um so ein bisschen Puffer zu haben. Einfach aus dem Grund, ich provoziere dann lieber am Ende des Jahres einen Guthaben, was ich meine Miete auszahle, als dass ich eine Nachforderung habe. Grund Nummer eins, auf einer Nachforderung kann ich sitzen bleiben. Das Risiko besteht. Wenn ich das Geld erstmal habe, dann kann nichts passieren. Und das Zweite ist natürlich, dass einfach Nebenkostenabrechnung mit einem Guthaben, ne, weniger häufig oder wahrscheinlich selten bis nie angezweifelt werden. Und die können genauso falsch sein, die Abrechnung, ne?
Ja, also das stimmt tatsächlich, würde ich auch so machen und würde ich auch so empfehlen. Das muss natürlich im Rahmen bleiben. Ich würde sagen, also alles mehr als 50 € mehr wird schon schwierig. Und kann der Mieter sich dann auch tatsächlich dagegen wehren, wenn es unangemessen hoch ist. Aber in dem Bereich, den du genannt hast, finde ich es absolut legitim. Und tatsächlich hast du recht, eine Betriebskostenabrechnung mit einem Guthaben wird so viel seltener angegriffen als eine Betriebskostenabrechnung mit einer Nachzahlung. Also von daher auch ganz clever ist so zu handhaben, ja.
Ja, ich bin ja immer, also ich versuche ja mit meinen Mietern wirklich einen guten Draht irgendwie zu haben und das vernünftig, professionell, wohlwollend irgendwie von beiden Seiten zu handhaben.
Ach, auch dazu kann ich nur raten, ja. Also wirklich. Man soll in die Kommunikation gehen mit den Mietern. Sprecht mit den Mietern, wirklich, weil die meisten Probleme, wenn auch nicht alle, lassen sich regeln, wenn man miteinander redet. Und das würde ich auch immer so bevorzugen, das zu machen. Und man löst Konflikte so viel schneller, als dass man im Zweifel dann zu einem Anwalt gehen muss, ja.
Ja, absolut.
Manchmal ist das notwendig, dann ist es so. Aber in den meisten Fällen lässt sich mit einer guten Kommunikation alles regeln, ja.
Lass uns mal noch mal kurz über das Horrorszenario sprechen. Hilfe, mein Mieter zahlt die Miete nicht. Was mache ich? Es ist der 5. oder der 6. eines Monats. Ich gucke aufs Konto, das Geld ist nicht da.
Ja, also tatsächlich, wie gerade schon angedeutet, ich würde erstmal das Gespräch suchen, auch das direkte Gespräch suchen. Entweder habe ich eine Telefonnummer, rufe ich den an und sage, Mensch, mir ist aufgefallen Folgendes, ist doch bestimmt nur ein Fehler, zahl jetzt mal bitte ganz kurzfristig nach. Oder man schreibt dann auch an, eine E-Mail, WhatsApp, wie auch immer. Problematisch wird es halt nur, wenn darauf nicht reagiert wird. Dann würde ich tatsächlich nicht lange wackeln. Ich würde dann relativ schnell zu einem Anwalt gehen. In der Regel schreibt der Anwalt, so handhabe ich es, dass ich den Mieter wenigstens einmal noch anschreibe und dann auch relativ schnell eine Klage einreiche, wenn denn dann der Mieter mit wenigstens 2 Monatsmieten im Verzug ist. Eine Abmahnung zum Beispiel, das ist vielleicht ein kleiner Irrglaube in der Gesellschaft, ist gar nicht so notwendig, denn nach dem Mietvertrag, wenn es entsprechend geregelt ist, ist der Mieter verpflichtet, bis zum dritten Werktag eines jeden Monats die Miete zu zahlen. Und hat er das nicht getan, ist er automatisch im Verzug. Es bedarf keiner Abmahnung. Aber nichtsdestotrotz, ich sage mal, eine Mahnung, wenn man den anruft, ist es ja auch eine Form der Mahnung, nur eine ganz nette Mahnung. Ich finde daher auch, man kann den Mandanten einmal daran erinnern, vielleicht darauf aufmerksam machen, vielleicht ist es wirklich Jobwechsel, Kontowechsel, vielleicht gibt es eine ganz einfache, leichte Erklärung dafür und dann lässt sich das super regeln, ja.
Okay, also da wäre deine Empfehlung tatsächlich, das direkt mit einem Anwalt, Experten zu machen, das wäre tatsächlich auch mein Gefühl. Also ich finde, also da, weil da geht es ja dann wirklich, du weißt es besser, um, ich weiß nicht, Fristen, keine Formfehler zu machen. Und wenn dann wirklich der Worst Case eintreten sollte, dass ich wirklich eine Räumungsklage habe, dass das möglichst schnell über die Bühne geht, oder?
Ja, also absolut. Und zwar tatsächlich, ja, da würde ich mir die professionelle, spätestens dann würde ich mir die professionelle Hilfe suchen, einfach weil, wenn du das als Laie machst und du sprichst schon eine nicht formwirksame Kündigung aus und darauf beruht dann später die Klage, dann alles, der Mieter zahlt weiter die Miete nicht und bleibt da weiter wohnen. Mit Sicherheit, man kriegt selbstverständlich einen Titel dann später mal drauf und der Mieter schuldet einem die Miete auch. Aber wenn der dann nichts hat, aus welchen Gründen auch immer, und man die Forderung nicht durchsetzen kann, steht man da. Deswegen das ist wirklich der allerspäteste Punkt, wo ich mir dann professionelle Hilfe holen würde, damit eine formwirksame Kündigung ausgesprochen wird und damit dann auch eine Räumungsklage entsprechend auch anständig und korrekt bei Gericht eingereicht wird. Und dann bei Kündigungsklagen kriegt man auch relativ schnell einen Termin bei Gericht.
Ja,
Also es
okay.
ist nicht so, wie das sonst in Familiensachen ist, sondern das wird schon bevorzugt bearbeitet. Ja, und unabhängig davon, das haben wir eingangs gerade schon ganz gesagt, na klar, wann merkt man das? Am Anfang des Monats. Also ich würde da schon hin und wieder mal drauf gucken. Also spätestens im Grunde genommen jeden zweiten Monat mal einen Blick reinwerfen, ob alles da ist. Denn ich habe es auch schon erlebt. Ist jetzt vielleicht eine Horrorgeschichte. Da hat ein Mieter 4 Jahre lang die Miete nicht bezahlt. Und Eigentümerin ist eine Dame, ein bisschen, also gehobenen Alters. Und die hat sich da einfach nicht mehr drum gekümmert, ja. Und der Tochter ist es dann nach 4 Jahren aufgefallen. Die hat ein Gespräch mit dem Mieter gesucht. Der hat gesagt, ich bezahle hier gar nichts. Und die sind dann zu mir gekommen. Den habe ich zum Beispiel nicht abgemahnt. Ich habe den kurzfristig aufgefordert. Ich glaube, es war ein Betrag von 17.000 Euro oder so für die Zeit
Die
nachzuzahlen.
Rückstände, ja.
Ja, genau, die Rückstände nachzuzahlen, habe aber trotzdem erstmal die fristlose und dann auch die ordentliche Kündigung ausgesprochen. Und der hat trotzdem nicht bezahlt, nicht reagiert und dann haben wir ihn verklagt und er hat dann versucht, sich vor Gericht selbst zu verteidigen, zu vertreten und hat dann da auch argumentiert. Es gäbe wohl eine Vereinbarung mit der Vermieterin, dass wenn er den Rasen mäht in dem kleinen Garten, dass er dann kostenlos da wohnen dürfte.
Oh.
Gab's.
Das muss aber ein ganz besonderer, weiß ich nicht, Golfrasen gewesen sein, dann, wenn er so viel Zeit da mit der Rasenpflege verbindet.
Ja, also ich habe es auch gedacht. Im Endeffekt hat er nur sein kleines Planschbecken dahingestellt gehabt.
Okay.
Und hatte seine Füße da entsprechend reingehalten. Aber nee, also war natürlich nicht. Der hat auch den Rasen gar nicht so regelmäßig gemäht. Das war nur sein Vortrag. Damit ist er bei Gericht nicht durchgekommen. Und wir haben dann auch das Verfahren gewonnen. Es hatte, glaube ich, 3,5 Monate gedauert. Haben dann einen entsprechenden Titel gekriegt. Aber, und deswegen frühzeitige Kontrolle. Was hat der Mieter gemacht? Der hat die gesamte Forderung inklusive Gerichts- und Rechtsanwaltskosten und ist in die Privatinsolvenz gegangen. Das bedeutet, die Dame sind dann bis zum Ende des Verfahrens, waren, glaube ich, so knapp um die 20.000 Euro Mieten aufgelaufen.
Ist nichts zu holen. Da, ja,
Die wird das
ja,
Geld nicht sehen.
ja.
Und von daher regelmäßige Kontrolle und dann tatsächlich, wenn einem was auffällt, auch sofort das Gespräch suchen, beziehungsweise sofort handeln,
Ja.
damit sowas einfach nicht passiert.
Kannst du grob irgendwie was zu den Kosten sagen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe eine Wohnung, die vermiete ich für 500 Euro kalt, mir fehlen zwei Mieten, dann fehlen mir erstmal 1000 Euro. So, das ist erstmal nicht schlimm, weil ich habe ja auch eine Kaution, drei Kaltmieten, das heißt, das ist erstmal gecovert. Aber was kommt dann für mich oder auf mich zu mit, was du gerade sagtest, Anwalts- und Gerichtskosten ungefähr?
Auch das kann ich leider nicht sagen, was einfach dem Umstand geschuldet ist. Man kann das ergoogeln auf jeden Fall. Es gibt das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, das RVG. Und warum kann ich das nicht sagen? Weil es einfach was mit dem Gegenstandswert zu tun hat. Aus dem Gegenstandswert ergeben sich die Gerichtsgebühren und aus dem Gegenstandswert ergeben sich auch die Gebühren für den oder die Anwälte. Die Rechtsanwaltsgebühren verlaufen progressiv. Das bedeutet, je mehr, desto mehr steigt es natürlich nicht. Irgendwann fällt die Kurve dann.
Okay.
Aber am Anfang steigt die natürlich erstmal steil an. Aber deswegen, ich kann auf die Frage nicht konkret antworten, Weil das hat was mit dem Gegenstandswert zu tun. Sind es nur zwei Mieten oder sind es auch eine Miete und eine Betriebskostennachzahlung zum Beispiel? Auch das könnte ja zum Beispiel zu einer fristlosen Kündigung rechtfertigen. Denn wenn eine Nachzahlung in Höhe von wenigstens einer Monatsmiete offen ist und eine Monatsmiete hinzukommt, ist der Mieter ja trotzdem in Höhe von zwei Monatsmieten im Verzug.
Verstehe.
Und dann
Ja.
könnte man in der Theorie auch die Kündigung aussprechen. Genau, und das kann ich aber nicht sagen, einfach weil es hängt von dem Betrag ab, ja.
Okay, verstehe.
Danach berechnet sich die Gebühren. Ja.
Wie stehst du zum Thema Rechtsschutzversicherung? Das fragen mich meine Mentees auch ganz häufig. Ich persönlich habe keine, weil ich immer denke, okay, du knirschst schon mit den Zähnen. Ja, wie stehst du dazu?
Also, um dich erstmal auf meine Seite mitzuholen, ich habe auch keine.
Ja, gut, aber du kannst dich selber vertreten. Das ist,
Genau.
du
Also, ich
schreibst
kann
ja
mich.
selber keine Rechnung.
Genau, genau so ist es. Deswegen in meinem Fall ist das noch vertretbar unter Umständen. Ich kann nur dazu raten. Also wirklich schließt eine Rechtsschutzversicherung ab. Deckt es ab, denn auch da wieder, das sind natürlich auch wieder Kosten, die man natürlich auch steuerlich geltend machen kann als Ausgaben entsprechend auf das Objekt. Aber einfach machen, weil das steht in keinem Verhältnis. Die Versicherungsbeiträge im Verhältnis zu dem, was die Kosten sind. Ich meine, na klar kann man das Geld auch monatlich beiseite legen. Man nimmt die irgendwas, was weiß ich, 30, 40 Euro jeden Monat, bespart damit von mir aus ein Welt-ETF oder sonst irgendwas. Das bleibt dann ja frei und legt das Geld zur Seite und macht das, bis da eine gewisse Summe aufgelaufen ist. Und dann definiert man das für sich aber ganz fest. In dem Moment, wenn ein Rechtsstreit ist, ist das das Geld, was ich dafür verwenden werde. Dann kann man das auch machen. Aber dadurch, dass die Rechtsschutzversicherung ja noch so viel anderes absichert im Verkehrsrecht und was weiß ich, man kann ja diese ganzen Module auswählen, wie man sie haben möchte.
Verstehe.
Ich würde da, wenn ich nicht Anwalt wäre, würde ich darüber gar nicht nachdenken. Ich würde es einfach wirklich machen. Eine Rechtsschutzversicherung zählt für mich grundsätzlich auch ohne dass man Kapitalanlagen hat, zu den Versicherungen, die man heutzutage haben sollte.
Verstehe. Okay, jetzt haben wir so im laufenden Mietverhältnis, also Betriebskostenabrechnung, Hilfe, mein Mieter zahlt nicht. Und jetzt sagen wir mal, ein Mietverhältnis endet ganz normal, ordentlich, die Leute wollen ausziehen, umziehen. Was sind da dann immer noch so Streitpunkte aus deiner Erfahrung?
Ja, dann geht es natürlich darum, in welchem Zustand sich die Wohnung befindet, wenn man sie dann zurücknimmt. Da ist für uns erstmal ganz wichtig, was ist im Mietvertrag geregelt? Also ist dort mit einer ordentlichen Klausel geregelt gewesen, dass die Schönheitsreparaturen vom Mieter zu übernehmen sind? Und in welchem Zustand befindet sich dann die Wohnung, wenn wir sie übernehmen bei Beendigung des Mietverhältnisses? Das ist ganz wichtig, darauf zu achten. Und daraus ergibt sich dann das natürlich. Also die meisten Streitpunkte sind tatsächlich der Zustand der Wohnung. Ich würde auch da ganz wichtig aus Mietersicht nicht einfach ein Übergabeprotokoll, aus Vermietersicht im Grunde genauso, nicht einfach unterschreiben, nur weil man das jetzt mal eben schnell beenden will. Und der nächste Mieter, den hat man vielleicht schon, der scharrt schon mit den Hufen und steht schon an der Wohnungstür und will rein. Man will hier einfach nur schnell den aktuellen Mieter, dass der jetzt auszieht und man die Übergabe macht. Ich würde es nicht machen. Ich würde mir für das Protokoll wirklich Zeit nehmen. Ich würde den Zustand dokumentieren mit Bildern und so weiter und so fort. Denn was man ganz, ganz viel hat, ist, der Mieter kommt eine Woche später an und sagt, ich hätte jetzt gerne meine Mietkaution in voller Höhe. Und selbstverständlich hat er darauf auch so einen Anspruch, wenn man denn dann das Objekt abgenommen hat und keinerlei Mängel festgestellt hat und auch keine Nachzahlung erwartet aus der Betriebskostenabrechnung, dann ist die Mietkaution in voller Höhe auszubezahlen. Aber dann beginnt erst immer der Streit und dann hat man es im Zweifel nicht gut genug dokumentiert. Also von daher, das ist wirklich der Hauptpunkt bei Rückgabe der Wohnung oder Beendigung des Mietverhältnisses, zu gucken, Zustand und das sauber dokumentieren.
Ich sag mal, hast du eine Empfehlung? Weil es gibt ja in meinem Verständnis eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder ich übergebe quasi renoviert und kriege sie dann renoviert zurück, oder ich übergebe unrenoviert und muss sie dann im Prinzip dann auch unrenoviert übernehmen, wobei ich irgendwie aus der Praxis das Zweite besser finde, weil dann kann jeder sich die Wohnung so machen, wie er will, oder?
Ich verstehe, was du sagst. Ich sehe es tatsächlich anders. Also ich handhabe es tatsächlich so, dass ich die Wohnung immer renoviert übergebe. Weil dann weiß ich auch, ich kriege sie hoffentlich auch in dem Zustand wieder. Und wenn ich sie nicht in dem Zustand kriege, wie gesagt, vorausgesetzt, Schönheitsreparaturen, alles ist ordnungsgemäß geregelt im Vertrag, das ist natürlich Voraussetzung, und ich kriege sie nicht ordnungsgemäß wieder zurück, die Wohnung, dann bediene ich mich im Zweifel an der Mietkaution und lasse sie wieder in den Zustand versetzen.
Verstehe.
Also entweder macht es der Mieter hoffentlich noch, das wäre mir natürlich am liebsten, und wenn er es nicht macht, dann beauftrage ich halt jemanden und bediene mich dann aus der Mietkaution. Aber ich würde es tatsächlich andersrum machen, denn was ist das Risiko, wenn man anders vorgeht? Der Zustand wird sich immer weiter verschlechtern. Und irgendwann musst du handeln. Irgendwann, weil jeder Mieter wohnt die Wohnung ab und sagt so, naja, ich habe sie unrenoviert übernommen.
Ach
Dann
so, ja,
übergebe ich sie
stimmt.
auch renoviert. Und wie willst du in unrenoviert definieren? Also da muss ja der Zustand, also ja, selbstverständlich sollte man auch bei Übergabe genauso ein tolles Protokoll machen wie bei Abnahme, selbstverständlich, aber willst du dann sagen, ja, das ist jetzt aber dazugekommen und dann streitet man sich darüber? Das würde ich nicht riskieren. Ich würde tatsächlich immer eine schöne Wohnung übergeben, ist natürlich auch werterhaltend. Also da haben wir auch ein
Stimmt,
Interesse dran,
klar.
würde ich sagen, und würde sie dann auch entsprechend renoviert wieder übernehmen wollen.
Okay. Ja, gut, guter Tipp. Ach, Sven, jetzt haben wir viel gesprochen über Ankauf und Dokumente und Stolpersteine und Räumungsklage und so ein bisschen die Horror-Stories. Jetzt, wenn du bist ja Follower bei Mrs. Property der ersten Stunde, so haben wir uns ja auch kennengelernt, du hast am Campus teilgenommen,
Genau.
kaufst selber Immobilien und vermietest sie. Hast du so ein paar, ich weiß nicht, vielleicht ermutigende Worte für diejenigen, die jetzt sagen, oh Gott, das ist alles so kompliziert und Hilfe, das ist total gefährlich, ich mach das lieber nicht mit den Wohnungen.
Also ja, so auf gar keinen Fall. Also auf jeden Fall machen, weil ich meine, man denkt ja immer, dann haben wir das Gesetz oder die Rechtsprechung gegen uns, man muss auf dies achten und auf jenes achten, aber gerade die Gesetze und die Normen und die Rechtsprechung geben uns ja eine super sichere Struktur. Also es ist ja genau alles vorgegeben und wir setzen es nur noch um. Also es gibt uns ja eine gewisse Sicherheit und ich finde, also klar, ich persönlich finde es ganz toll und deswegen, ich liebe, was ich mache. Ja, ich mag die Struktur aus den Gesetzen und der Rechtsprechung und aber auch hier in dem Falle und in dem Verhältnis zu dem Mietrecht, das es ist nicht ausufernd. Es gibt uns wirklich Sicherheit. Dann haben wir natürlich, das wissen eure Zuhörer mit ziemlicher Sicherheit, den Fremdkapitalhebel, der natürlich im Grunde genommen mit nichts anderem vergleichbar ist. Also nirgendwo kriegt man für den Aufwand und den eventuellen Kapitaleinsatz so viel fremdes Geld. Und ja, deswegen für mich ist alternativlos. Ich finde das. Und es macht ja auch Spaß. Ich meine, man schafft ja auch Wohnraum, man macht den Wohnraum schön, man bietet Menschen ein Zuhause und so. Ich finde das alles ganz toll. Ja.
Und also ich klopfe auf Holz, ja. Also ich meine, ich vermiete jetzt seit 6 Jahren. Ich habe noch nicht einmal ein Thema gehabt, wo ich irgendwie rechtliche Unterstützung hätte brauchen können. Ich glaube, manchmal ist auch einfach die Wahrnehmung ein bisschen verzerrt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass mir dann sowas auch. Klar, wenn es passiert, dann ist es natürlich der Super-GAU, das ist richtig blöd, das wollen wir nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist, glaube ich, geringer als das, wie es landläufig von Onkel Heinrich wahrgenommen wird, ne?
Genau, also das, was ja dann auch immer erzählt wird und was weitergetragen wird, sind ja dann auch immer nur die Horrorgeschichten.
Klar.
Weil am Stammtisch in der Familie, wo auch immer, wird ja nicht erzählt, Mensch, seit 10 Jahren habe ich einen Mieter, alles super, der zahlt pünktlich, da habe ich jetzt
Immer.
schon zweimal die Miete erhöht, es hat geklappt und so. Also das sind ja nicht die Geschichten, die man dann erzählt bekommt. Das sind leider dann immer die Horrorgeschichten, aber wirklich davon nicht verunsichern lassen, weil du sagst es richtig. Das ist nicht die Regel. Und auch da natürlich kann ich mich nur dafür aussprechen, kauft mehr als eine Immobilie, weil ihr streut das Risiko ja auch. Und wenn ihr dann mal drei habt und in einer passiert das mal, dass da 2, 3 Monate oder wie lange auch immer was ausfällt, habt ihr die anderen zwei ja immer noch. Also von daher auch da ist ja das Risiko streuen, mindert das Risiko dann wiederum insgesamt. Also ja, es gibt die Horror-Stories, aber die sind die Ausnahme. In meinem Fall gilt es nicht, weil mein Beruf das mitbringt, dass die Leute halt zu mir kommen, wenn sie was haben. Deswegen kenne ich natürlich auch die Stories. Aber ja, auch ich kann es sehr wohl differenziert betrachten. Und mit einer kleinen Ausnahme, bei mir persönlich, funktioniert es sonst auch ganz gut.
Gut, okay.
Genau.
Das waren jetzt schöne Schlussworte. Danke, Sven, dass du da warst, dass du ein bisschen Licht in den Dschungel gebracht hast und uns ganz viel auch Tipps gegeben hast aus der Praxis. Also was bei mir hängen geblieben ist, ist zum einen natürlich einfach ein gutes Verhältnis zu den Mietern pflegen, dass man gewisse Dinge auch unter sich einfach regeln kann. Bei der Betriebskostenabrechnung aufpassen, dass man da alles richtig macht. Und wenn dann wirklich eine Miete mal nicht kommt, glaube ich, dann nicht lange fackeln, sondern dann mit professionellem Support vorgehen. Ja.
Genau. Ja, vielen lieben Dank,
Gut.
dass ich hier sein durfte. Ich habe mich sehr gefreut.
Bis bald, Sven.
Jo, bis bald.
Ciao.
Tschüss.